8. Mai 1945. Ein strahlender Frühlingstag liegt über Deutschland. Aus Trümmern und Ruinen zieht die Sonne lange Schatten. Totenstill ist es in Städten und Dörfern. Die Waffen schweigen. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Für Deutschland ist nach dem totalen Krieg und einem totalen Zusammenbruch die Stunde Null gekommen. Der Anfang einer neuen, ungewissen, dunklen Zukunft. Millionen von deutschen Menschen hatten jedoch diese Stunde Null schon früher erreicht. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, die in Trecks, in kleinen Gruppen oder einzeln, den Marsch nach dem Westen antraten, aus Ostpreußen, aus Schlesien, Pommern und dem Sudetenland, gehetzt vom Krieg, getrieben von der Hoffnung auf Frieden, Ruhe und Geborgenheit, erfüllt von dem Wunsch, eines nicht allzu fernen Tages die große Wanderung nach dem Osten wieder anzutreten, mit einem Wort, zurückzukehren in die alte Heimat. Wussten diese Menschen nicht, was der Stunde Null voraufgegangen war? Die Konferenz von Teheran am 24. Januar 1945 hatte ihnen noch Hoffnung gelassen. Denn Stalin, Roosevelt und Churchill erklärten:
Mit Ausgang dieser freundschaftlichen Konferenz sehen wir mit Vertrauen dem Tag entgegen, an dem alle Völker der Erde frei leben werden können. Nicht bedrückt von Tyrannei und gemäß ihren verschiedenartigen Wünschen und ihrem eigenen Gewissen.
Auch die Konferenz der Vertreter der drei großen Siegermächte, die am 11. Februar 1945 in Jalta tagte, konnte den Vertriebenen die Hoffnung auf Heimkehr nicht nehmen. Denn in der Erklärung Stalins, Roosevelts und Churchills hieß es wörtlich:
Die drei Regierungschefs sind der Ansicht, dass die Ostgrenze Polens der Kursenlinie mit Abweichungen in einigen Gebieten von 5 bis 8 Kilometer zugunsten Polens folgen soll. Sie erkennen an, dass Polen im Norden und Westen einen beträchtlichen Gebietszuwachs erhalten muss. Sie finden, dass zur gegebenen Zeit die Meinung der neuen provisorischen polnischen Regierung nationale Einigkeit bezüglich des Ausmaßes dieser Gebietserweiterungen festgestellt und die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens dann bis zur Friedenskonferenz vertagt werden sollte.
Dann kam Potsdam. Auch hier wird am 2. August 1945 noch einmal ausdrücklich betont, dass die endgültige Festsetzung der Westgrenze Polens einer Regelung in den Friedensverträgen vorbehalten bleiben muss und die folgenden Gebiete der Verwaltung des polnischen Staates unterstellt, nicht aber als ein Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland angesehen werden sollen. Die früheren deutschen Gebiete östlich der Linie, die von der Ostsee unmittelbar westlich von Swinemünde, der Oder, bis zu ihrem Zusammenfluss mit der westlichen Neiße folgt und dann längs der westlichen Neiße bis zur tschechoslowakischen Grenze verläuft, einschließlich des Teiles von Ostpreußen, der in Übereinstimmung mit dem auf dieser Konferenz getroffenen Abkommen nicht der Verwaltung der Sowjetunion untersteht, ferner einschließlich der früheren freien Stadt Danzig.
Noch Hoffnung also nach der Stunde Null? Aber in Potsdam wurden auch Flucht und Vertreibung sanktioniert. Freilich unter dem Stichwort geregelte Überführung der deutschen Bevölkerung. Dazu heißt es im Kommuniqué:
Die Konferenz hat bezüglich der Ausweisung von Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn das nachstehende Abkommen getroffen. Die drei Regierungen haben die Frage von allen Seiten erwogen und sind zu der Ansicht gelangt, dass eine Überführung der deutschen Bevölkerung oder deutscher Bevölkerungselemente, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn geblieben sind, nach Deutschland vorgenommen werden muss. Sie sind sich darüber einig, dass diese Überführung auf eine geregelte und menschliche Weise erfolgen soll. Da der Zustrom von großen Mengen von Deutschen nach Deutschland die bereits auf den Besatzungsbehörden ruhenden Lasten vergrößern würde, sind die drei Regierungen der Ansicht, dass zunächst der alliierte Kontrollausschuss in Deutschland das Problem unter besonderer Berücksichtigung der angemessenen Verteilung dieser Deutschen auf die verschiedenen Besatzungszonen prüfen soll. Demgemäß erteilen sie ihren Vertretern im Kontrollausschuss den Auftrag, sobald wie möglich ihren Regierungen über das Ausmaß Bericht zu erstatten, in dem solche Personen bereits aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn nach Deutschland gekommen sind, und eine schätzungsweise Angabe der Zeitspanne und des Umfangs zu unterbreiten, in denen weitere Überführungen unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Verhältnisse in Deutschland ausgeführt werden können. Die tschechoslowakische Regierung, die provisorische Regierung Polens und der Kontrollausschuss in Ungarn werden gleichzeitig hiervon in Kenntnis gesetzt und angewiesen, inzwischen weitere Ausweisungen einzustellen, bis die beteiligten Regierungen den Bericht ihrer Vertreter im Kontrollausschuss geprüft haben.
Das war am 2. August 1945. Die Tschechoslowakei freilich war längst tätig geworden. Schon am 6. Juli hatte Außenminister Clementis erklärt, dass seine Regierung etwa 2,5 Millionen Sudetendeutsche abschieben wolle. Und Ministerpräsident Vierlinger musste einige Tage später zugeben, dass in Großbritannien kritische Stimmen wegen der Deportation von Deutschen und Ungarn aus der Tschechoslowakei laut geworden seien. Vierlinger drängte allerdings weiter auf den, wie er sich ausdrückte, Bevölkerungstransfer, eine Aufgabe, die so rasch wie möglich gelöst werden müsse. Am deutlichsten wurde zweifellos der tschechoslowakische Handelsminister Ripka, der vor der Presse in London am 21. Juli 1945 sarkastisch meinte, seine Landsleute hätten leider viel kostbare Zeit vergeudet, um die unerwünschten Sudetendeutschen loszuwerden. Und dann wörtlich:
Ich möchte feststellen, dass wir viel zu nachsichtig gewesen sind und dass die Fälle, in denen wir vielleicht allzu streng mit den Deutschen umgingen, Ausnahmeerscheinungen waren. Bisher haben nur wenige Deutsche unsere Heimat verlassen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass eine Umsiedlung eine brutale Maßnahme ist, doch kann nur auf diese Weise unser Problem gelöst werden. Jedenfalls ist es eine Unmöglichkeit, Tschechen und Deutsche in einem Staat gemeinsam leben zu lassen. Maximal werden wir 800.000 Mitglieder einer Minderheit bei uns lassen.
Ripka und die Tschechoslowakei stehen hier als Beispiel. Wie vollzog sich die in Potsdam als geregelte Überführung apostrophierte Vertreibung in Wahrheit, die selbst von Ripka als brutale Maßnahme gekennzeichnet wurde? Winston Churchill hat sich darüber am 16. August 1945 vor dem Unterhaus in London sehr besorgt gezeigt. Nachdem er festgestellt hatte, dass es ein Fehler der provisorischen polnischen Regierung gewesen sei, überspannte Territorialforderungen zu stellen, erklärte Sir Winston zur Vertreibung:
Ich bin besonders beunruhigt durch die uns zugehenden Meldungen über die Bedingungen, unter denen die Ausweisung der Deutschen aus dem neuen Polen vor sich geht. 8 bis 9 Millionen Menschen lebten vor dem Krieg in den in Frage stehenden Gebieten. Die polnische Regierung sagt nun, dass gegenwärtig noch 1,5 Millionen Deutsche in diesen Gebieten leben. Von den anderen Millionen haben die meisten zwischen den britischen und amerikanischen Linien in Deutschland Zuflucht gesucht. Eine riesige Zahl von Leuten ist überhaupt verschwunden. Wohin sind sie gegangen? Welches ist ihr Schicksal? Ähnliche Verhältnisse können sich bei der Ausweisung der Sudetendeutschen und der anderen Deutschen aus der Tschechoslowakei wiederholen. Berichte über das, was sich ereignet hat und sich immer noch ereignet, sind zu uns gelangt. Aber es ist nicht unmöglich, dass sich eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes hinter dem Eisernen Vorhang abspielt, der jetzt Europa in 2 Teile teilt.
Eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes also, die erst viele Jahre nach Abschluss von Flucht und Vertreibung einigermaßen zu überschauen war und erst historisch richtig gewertet werden kann. Lassen wir aber zunächst nicht die Betroffenen, die Vertriebenen und Geflüchteten sprechen, sondern halten wir uns an andere Augenzeugenberichte, die mit Sicherheit nicht emotionell gefärbt sein können. Am 6. August 1945 schrieb beispielsweise die Londoner Zeitung Daily Mail in einem Korrespondentenbericht:
Letzten Monat beschlossen junge Revolutionäre der tschechischen Nationalgarde, die Stadt Brünn zu reinigen. Kurz vor 9 Uhr früh marschierten sie durch die Straßen und riefen alle Deutschen auf, sich bis 9 Uhr mit einem Stück Handgepäck vor ihren Haustüren einzufinden, um die Stadt für immer zu verlassen. Die Frauen hatten 10 Minuten Zeit zu packen und ihre Kinder anzuziehen. Vor der Tür waren Schmuck, Uhren, Geld und Pelze an die Wachen abzugeben. Nur die Eheringe durften sie behalten. Dann ging unter Bewachung mit gezogenem Revolver der Marsch zur österreichischen Grenze los, die bei Dunkelheit erreicht wurde. Die Tschechen schoben die Deutschen über die Grenze, aber die österreichischen Grenzwachen verweigerten ihnen den Einlass. So blieben sie auf freiem Feld und verbrachten dort die Nacht. Sie sind noch immer auf dem Feld, das sich inzwischen in ein Konzentrationslager verwandelt hat. Sie leben von dem, was ihnen die Wachen von Zeit zu Zeit zukommen lassen. Bestimmte Rationen erhalten sie nicht. Jetzt wütet eine Typhusepidemie unter ihnen. 25.000 Männer, Frauen und Kinder mussten diesen Zwangsmarsch von Brünn machen. Im ganzen Land entstehen jetzt Konzentrationslager für die Deutschen, die wahllos dorthin gebracht werden, um auf die deutschen Einreisevisa zu warten. Sogar deutsche Juden und Antinazis, die erst kürzlich aus Konzentrationslagern der Gestapo befreit wurden, sind davor nicht sicher.
Ähnlich war die Situation in den Oder-Neiße-Gebieten. Der Sender Lublin meldete am 11. Juli 1945, dass die Zahl der Deutschen, die im Juni aus diesen Bezirken ausgesiedelt wurden, auf 7 von insgesamt 9 Millionen geschätzt wird. Innerhalb von 4 Wochen also ein Massenschub nach dem Westen, aus Ostpreußen, Ostpommern, Ostbrandenburg und Schlesien, Aus der Tschechoslowakei, den baltischen Staaten und dem Memelland. Aus Danzig, Ungarn, Jugoslawien und Rumänien. Wie sagte Churchill? Es ist nicht unmöglich, dass sich eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes hinter dem eisernen Vorhang abspielt. Eine Tragödie von Flucht und Vertreibung. Flucht vor den roten Armeen, die sich nach Deutschland ergossen, Vertreibung aufgrund von Beschlüssen der Siegermächte. Unvergesslich sind die Bilder von den großen Trecks, die über Stettin, Frankfurt an der Oder und von Breslau aus den Weg nach dem Westen suchten. Die ostdeutsche Bevölkerung setzte sich trotz eines harten Winters in Marsch, ließ Haus und Hof zurück. Unvergesslich bleibt die Flucht der ostpreußischen Bevölkerung über das frische Haff nach dem Vorstoß der Sowjets bis Elbing. Superintendent Paul Bernecker berichtet darüber.
Aus ganz Ostpreußen trafen in Heiligenbeil starke Flüchtlingsströme ein. Die Wagenkolonnen, die aus vier Richtungen kamen, standen manchmal Stunden, ja tagelang auf ein und derselben Stelle, weil sich dem Übergang über das Haffeis Schwierigkeiten entgegengestellt hatten. Beim Beginn der Fahrt über das Haff spielten sich furchtbare Szenen ab, da ein großes Polizeiaufgebot die Besitzer der Wagen zwang, ihr Hab und Gut und die Lebensmittelvorräte, die sie aufgeladen hatten, abzuwerfen und Frauen und Kinder mitzunehmen. Neben den Wagenkolonnen zogen Tag und Nacht die Menschen mit kleinerem oder größerem Gepäck, Frauen mit Kinderwagen und Kindern, Eisenbahn- und Postbeamte in Uniform, in endlosem Marsch der Näherung zu. Dabei nahm der Frost Ende Januar eine Stärke von 25 Grad an, sodass eine Anzahl der Fliehenden auf dem Haff erfror. Alte Leute saßen und lagen sterbend oder schon erfroren auf dem Weg, den der Zug nahm. Niemand kümmerte sich um sie. Die Menschen waren durch die wochenlangen Strapazen bereits völlig abgestumpft. Sie wollten nur heraus aus der Provinz.
Zu Lande und zu Wasser trieb es die Flüchtlinge nach dem Westen. Der Untergang des Passagierdampfers Goya gehört ebenso ins Bild dieser großen Fluchtbewegung. Nahezu 7000 Menschen waren im April 1945 an Bord der Goya, die innerhalb von 15 Minuten sank. Nur 165 überlebten. Und einer von ihnen berichtet:
Es ist kurz vor Mitternacht. Die Goya rauscht durch die Nacht. Die Zeiger klettern auf 11.50 Uhr. Plötzlich kurz hintereinander zwei dumpfe Einschläge. Das Schiff erbebt. Zwei gewaltige Wassersäulen steigen empor und klatschen aufs Deck hernieder. Das Licht ist erloschen. Man vernimmt einzelne Rufe, Kommandos. Dann eine Totenstille. Plötzlich höre ich ein gewaltiges Rauschen. Das Wasser stürzt in die gewaltigen Löcher, die die Torpedotreffer gerissen hatten. Es hört sich unheimlich an. Auf dem Oberdeck laufen die Menschen hin und her. Alles schreit und fragt, was nun geschehen soll. Unten an den Treppen des ersten Decks müssen sich Szenen abspielen, die wohl fürchterlich gewesen sind. Denn dort entspinnt sich ein Kampf zwischen Leben und Tod. Hunderte von Menschen versuchen, die Treppe zu stürmen. Menschen im wahnsinnigen Schrecken kämpfen dort um ihr Leben, drängen und schreien. Vom Tode gejagt versuchen Einzelne, den Weg nach oben zu finden. Unter den 300 bis 400 Menschen auf dem Deck ist eine Panik ausgebrochen. Die meisten haben keine Schwimmwesten. Die Rettungsboote können in diesen kurzen Minuten nicht klar gemacht werden. Langsam neigt sich das Schiff. Flakmunition, Kisten, Gepäckstücke, alles schiebt sich über die Planken und klatscht ins Wasser. Überall halten sich verzweifelte Menschen an der Reling fest. Hunderte sind bereits von den Torpedotreffern getötet, vom Druck zerfetzt. Tausende sterben den qualvollen Tod durch Ertrinken in den hereinbrechenden Wassermassen. Die Goya neigt sich von Minute zu Minute. Plötzlich ein Beben, ein Zittern geht durch das ganze Schiff, ein Aufbäumen des gewaltigen Schiffsrumpfes. Es ist in zwei Hälften zerbrochen. Nun geht alles unheimlich schnell. Das Schiff neigt sich ganz und plötzlich sind wir am Wasser. Das Wasser ist eisig und darin treiben ca. 300 bis 400 Menschen, Kisten und Planken. Mütter rufen nach ihren Kindern, Männer nach ihren Frauen. Es beginnt ein schrecklicher Kampf auf Leben und Tod. Einer zieht den anderen in die Tiefe. Um die Schlauchboote und Flöße beginnt ein Kampf. Einzelne Schüsse peitschen durch die Nacht. Viele sehen keinen Ausweg und den nassen Tod vor Augen greifen sie zur Waffe. Am Morgen ist die See ruhig und spiegelglatt. Das Meer hat seine Opfer und schweigt. Das Boot, das uns gerettet hat, gleitet flink durch die Ostsee in Richtung Swinemünde. Das ganze Drama zieht noch einmal wie ein Filmband an meinen Augen vorbei. 6.000 bis 7.000 Menschen waren an Bord der Goya. 165 wurden nur gerettet. Eine traurige Zahl. In 20 Minuten hat eine Kleinstadt aufgehört zu existieren.
Eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes. Wie Churchill Flucht und Vertreibung nannte, bahnte sich auch in Schlesien, Ostbrandenburg und Ostpommern an. Ganze Orte mussten von der deutschen Bevölkerung geräumt werden. Neue Konzentrationslager entstanden. Hunger, Krankheit und Tod zogen mit den Deutschen in die Lager ein. Aus eigenem Erleben schildert Dr. Heinz Esser die Situation im polnischen Vernichtungslager Lambsdorff in Oberschlesien.
Am 2. August 1945 kam ich zwangsverschleppt in das Lager Lambsdorff, wo sich 7236 Männer, Frauen und Kinder befanden. Ich stellte bald fest, die Menschen standen alle unter einer schweren Schockeinwirkung und waren in der überwiegenden Mehrheit in einer nicht zu beschreibenden Weise misshandelt oder blutig mit sichtbaren klaffenden Wunden und Blutergüssen oder Knochenbrüchen so zusammengeschlagen worden, dass sie nur an den Beinen in die Baracken gezerrt werden konnten. Auf diesem Wege wurden zahlreiche Menschen totgeschlagen, erschossen, in den Barackenstuben sadistisch gequält, Frauen und Mädchen vergewaltigt und die Toten in Splittergräben massenweise verscharrt. So wurden bereits zu Beginn ganze Familien ausgerottet, sodass deren Namen heute nicht mehr feststellbar sind. Die Ernährung mit 2 bis 4 rohen Kartoffeln am Tage führte bei allen sehr schnell zur Dystrophie. Die Lebensdauer betrug zwischen 8 und 14 Tagen, in einigen Fällen auch etwas länger, bis der Tod eintrat. Es wurden täglich im Durchschnitt zwischen 15 und 30 Menschen begraben. Manchmal waren es auch weit höhere Zahlen. Ich habe hierüber eine grafische Kurve angelegt, die ich aus dem Lager herausbringen konnte. Alle Menschen ohne Altersunterschied mussten schwerste Arbeiten hierbei verrichten, die oft die Leistungsfähigkeiten von Zugtieren übertraf. Schon im August 1945 trat infolge Verlausung Flecktyphus auf, der abweichend von medizinisch-wissenschaftlichen Erfahrungen, zum Beispiel in Russland, völlig atypisch verlief, mit einer von mir statistisch festgestellten Sterbezahl von mindestens 90%. Außerdem traten im September 1945 Bauchtyphuserkrankungen auf, die ebenfalls mit einer weit überdurchschnittlich hohen Sterbezahl verliefen. Bei allen Erkrankungen wurden keine Medikamente zur Verfügung gestellt. Ich selber verdanke mein Leben der Heilung eines kranken polnischen Lagerkochs für die Wachmannschaft. Von diesem erhielt ich hin und wieder Brot, Kartoffeln, Fett und etwas Pferdefleisch.
Angesichts dieser Tatsachen ist die Statistik über die Verluste durch Flucht und Vertreibung nicht überraschend. Nüchtern heißt es hier in der Rubrik Vertreibungsverluste. In den Ostgebieten des Deutschen Reiches 1.225.000, in der Tschechoslowakei 267.000 und in den übrigen Ländern 619.000. Macht zusammen 2,1 Millionen Menschen. Zählt man die Kriegstoten aus den Ostgebieten, dem Sudetenland, den baltischen Staaten, aus dem Memelland und aus Danzig hinzu, so muss festgestellt werden, dass durch Krieg, Flucht und Vertreibung mehr als 3,2 Millionen Menschen, das sind 18,9% der in den Vertreibungsgebieten im Jahre 1939 ansässigen deutschen Bevölkerung, ihr Leben lassen mussten. Über die Toten hinweg, an Gequälten vorbei, ging der Zug der Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Westen. 6,9 Millionen strömten aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches in die damaligen Besatzungszonen des darniederliegenden Deutschlands ein. 2,9 Millionen kamen aus der Tschechoslowakei, 1,8 Millionen aus anderen Ostblockländern. Sie suchten Arbeit und Brot, eine Wohnung, sie brauchten Kleidung, ärztliche Hilfe. Sie wurden aufgenommen, ließen sich nieder und begannen zu arbeiten, unter schwierigsten Bedingungen aufzubauen. 11,7 Millionen Vertriebene suchten und fanden eine neue Heimat.
Sie wussten, dass sie gemeinsam mit allen Deutschen zu sühnen hatten für die von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen. Ein ganzes Volk sah sich bedrückt von Schuld, die es abzutragen galt, allerdings nicht im Kollektiv, sondern nach dem Maßstab der Gerechtigkeit. Millionen von Vertriebenen und Geflüchteten erlebten das Weihnachtsfest 1945 in Massenlagern, in Gefängnissen Polens und der Tschechoslowakei, in unzureichenden Notunterkünften, zusammengepfercht in kleinen, oft kaum möblierten Räumen. Nur wenige von ihnen wussten damals, dass am heiligen Abend des Katastrophenjahres von Rom aus für die Heimatlosen und Gequälten, die Hungernden und Armen, für alle, die kapitulieren mussten, der Heilige Vater an die Welt appellierte. Papst Pius XII. Sagte in seiner Weihnachtsansprache:
Wer Sühne für Schuld verlangt durch gerechte Bestrafung der Verbrecher nach dem Maß ihrer Verbrechen, muss peinlich darauf achten, dass er nicht das Gleiche tue, was er dem anderen als Schuld oder Verbrechen vorhält. Wer Wiedergutmachung will, muss sie aufgrund der Sittenordnung fordern, aufgrund der Achtung vor unverletzlichen Naturrechten, die auch jenen noch bleiben, die sich dem Sieger bedingungslos ergeben haben.
Die besiegten Vertriebenen und noch zu Vertreibenden, die sich bereithielten, an der Wiederherstellung des deutschen Ansehens in der Welt mitzuwirken, erhofften nicht nur Gnade und Gerechtigkeit der Sieger. Sie wünschten auch sehnlichst, dass nach dem Chaos, das das nationalsozialistische Regime in Europa hinterlassen hat, nunmehr die Grundsätze auch im zerschlagenen Deutschland zum Zuge kommen würden, auf die sich die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien schon 1941 in der Atlantikcharta und im Juni 1945 die eben gegründeten Vereinten Nationen geeinigt hatten.
Keine territorialen Veränderungen, die nicht mit den frei geäußerten Wünschen der betroffenen Völker übereinstimmen.
Achtung des Rechts der Völker, sich diejenige Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollen.
Einen Frieden aufzurichten, der allen Nationen die Möglichkeit gibt, in Sicherheit innerhalb ihrer Grenzen zu leben.
Bedingungen zu schaffen, durch die Gerechtigkeit und Achtung vor den aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts sich ergebenden Verpflichtungen aufrechterhalten werden und
Ratschläge zu erteilen, um die Anerkennung der Menschenrechte und fundamentalen Freiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Religion zu unterstützen.